Herzlich willkommen zur neuen Folge von Serienkonfekt kompakt mit mir, dem Jan, und am Ende der Sendung wieder mit dem Flo auch, der eine weitere Serie für euch noch mitgebracht hat. Ich muss allerdings an der ersten Stelle hier mal Buße tun und mich entschuldigen, denn wir hatten euch ja für die letzte Woche eigentlich angekündigt, zu Zero Day einen Deep Dive zu wagen. Allerdings hat sich das dann urlaubstechnisch bei mir zerschlagen und dann kam noch dazu, dass uns beide diese Serie nicht wirklich so toll gefallen hat, dass wir da ja so tief eintauchen wollten. Dementsprechend haben wir die aber jetzt hier neben A Thousand Blows, Toxic City und Douglas is Cancelled in die neue Kompaktfolge gepackt und werden euch jetzt dann ja sagen, warum eventuell eben Zero Day nicht die Erwartungen erfüllt hat, die wir an sie gelegt hatten, denn die war ja schon bei uns auch relativ hoch im Kurs, als wir sie in unserer Jahresvorschau mit aufgenommen hatten. Nun ja, um was geht's jetzt eigentlich in Zero Day und wer spielt alles mit? Zero Day stellt die Fragen, die uns alle so auf der Seele brennen. Woher wissen wir, was die Wahrheit in einer Welt ist, die sich in einer permanenten Krise befindet und von Kräften gespaltet zu werden scheint, über die wir keine Macht haben? Und wie viele dieser Kräfte sind in einem Zeitalter der Verschwörungstheorien und Täuschungen Produkte unserer eigenen Handlungen oder vielleicht sogar unserer eigenen Fantasie? So kryptisch also die offizielle Synopsis zu dieser Serie, aber was geht's jetzt auch de facto? Es ist so, der ehemalige US-Präsident George Mullen, gespielt von Robert De Niro, von seiner Amtsnachfolgerin, gespielt von Angela Bassett, beauftragt wird, nach einem verheerenden, tödlichen Cyberangriff die Verantwortlichen auszumachen und während Desinformation um sich greift und ja persönliche Machtambitionen von verschiedenen Akteuren aus der Technologiebranche, der Wall Street und der Regierung aufeinanderprallen, wird dann die Robert Niro-Figur gezwungen, die unerschütterliche Suche nach der Wahrheit voranzutreiben. Und wir hatten es in der Jahresvorschau deswegen natürlich aufnehmen müssen, denn mit einem Seriendebüt von Robert De Niro kommt man als Serienpodcast an so einer Serie ja kaum vorbei. Und ja, in Sachen Realismus und zeitaktueller Kontext gibt sich die Serie am Anfang zumindest noch ein bisschen Mühe, denn wir haben eben einen Ex-Präsidenten, Joe Biden-Anspielung, der ein bisschen altersbedingt in die Inkompetenz teils abgleitet mit Ausfallerscheinungen etc. Wir haben Cyberterrorismus, was ein sehr aktuelles Thema ist, und es geht auch um das Thema USA gegen die Russen und fällt aber dann ziemlich schnell in Sachen Realismus in sich zusammen, und so wird dann aus Zero Day eigentlich ein ziemlich klassischer Verschwörungsthriller, der sich zum Beispiel mit Staatsfeind Nummer 1 eher einreiht und jetzt nicht so einen Fokus auf die Politthriller-Ränkespiele hat, wie beispielsweise zuletzt Diplomatische Beziehungen oder gar House of Cards. Und gibt es aber auch hier keinen so klassischen Weltenretter à la Harrison Ford in Air Force One, sondern eigentlich schon einen ziemlich spannenden Charakter als Hauptfigur mit dem unzuverlässigen George Mullen, eben gespielt durch Robert De Niro. Ja, die Serie hat dann insgesamt 6 Folgen mit je so 50 bis 60 Minuten und ziemlich viele Handlungsstränge, was so eins der Krücken ist, die hier schon im Wege stehen, denn die Serie hat sehr viele Handlungsstränge und verliert dadurch immer wieder den Fokus, macht sehr viele neue Fässer auf und hat auch einige Baustellen, die nicht ganz komplett mit den anderen Einklang zu bringen sind. Und es ist dann so, dass die Figurenkonstellationen auch teils altbacken sind, teils erwartbar und ihre Dynamik und Entwicklung, dass halt dann auch durch die starken Darsteller nur mittelmäßig das eher diffuse Skript ja so kaschiert werden kann. Und ein Problem für mich persönlich, und da gehen die Kritiken und die Geschmäcker auch ein bisschen auseinander, war auch die Performance von Robert De Niro, der mir in Killers of the Flower Moon zuletzt noch richtig gut gefallen hat, aber während jetzt beispielsweise in Sylvester Stallone in Tulsa King ja so wie was wie ein Airbag gegen seine an die Wand gefahrene Filmkarriere gefunden hat, habe ich den Eindruck, dass sich hier der Robert De Niro mit dem ersten Auftritt in einer Serie keinen großen Gefallen getan hat, denn er spielt eine Rolle, die ja teils lallend, teils orientierungslos wirkt und mit den leichten demenzartigen Anfällen fast schon eine Art Karikatur ist, eben als Anspielung vielleicht auf Joe Biden in seinem letzten Amtsjahr, was natürlich so ein bisschen problematisch auch ist, wenn man da so das mit verwurstet, dann nicht wirklich was dazu zu sagen hat. Denn insgesamt habe ich auch nach den 6 Folgen den Eindruck gehabt, dass die Serie nicht wirklich wusste, was sie eigentlich erzählen will. Denn dieser Cybercrime-Aspekt ist okay, ist auch zeitlich vielleicht relevant, aber hat mich jetzt nicht so in seiner Vortragsweise vom Hocker gehauen. Der Showdown am Ende war dann auch als Payoff nur bedingt befriedigend. Dementsprechend hatte ich zwar doch die 6 Folgen dann durchgezogen, was in erster Linie an der Darstellerie liegt, denn Matthew Modine, Bill Camp, Dan Stevens als Verschwörungstheoretiker, Jesse Plemons, der hier so eine Art Amtsnachfolger von dem Robert De Niro mit memt, und natürlich die Angela Bassett, Gabby Hoffman als Milliardärin, Connie Britton als Ex-Stabschefin von der Robert De Niro-Figur. Ja, das alles weckt Erwartungen, die schier wahrscheinlich einfach nicht erfüllt werden konnten. Schade ist es halt, dass hier auch Eric Newman dahinter steckt, der ja zuletzt mit der Serie American Primeval sowohl mich als auch den Flo komplett vom Hocker gehauen hat. Aber hier gelingt es dann nicht wirklich, einen kohärenten Eindruck zu hinterlassen. Verstrickt sich dann auch so ein bisschen darin, dass, ich sag mal, die Serie versucht, komplexer zu sein, als sie tatsächlich ist, oder sich zu komplexer zu verkaufen, sagen wir es mal so. Dementsprechend gibt es zwar ein paar kritische Untertöne am amerikanischen Selbstbild, und das wird aber wiederum von einer ordentlichen Portion Keentop und einem Showdown dann konterkariert, sodass es ziemlich viele vergebene Chancen und ungenutzte Potenziale sind, die am Ende haften bleiben. So ist zwar die De Niro-Serie jetzt am Ende kein Totalausfall, nein, das nicht, aber wird nicht ganz von seinen Mitspielern aus der Patsche gerettet, und für mich ist es daher eher so ein 3-von-5-Sterne-Ding. Ich würde sie euch empfehlen, wenn ihr in dem Thriller-Genre noch nicht allzu viel gesehen habt, da vielleicht Neueinsteiger seid und vor allem halt auch für diesen Cybercrime-Aspekt, der doch ganz gut rüberkommt, ein Fable habt, aber ansonsten könnt ihr die Serie leider dann doch eher skippen. So, die zweite Serie, die ich euch mitgebracht habe, ist ebenfalls von Netflix und hat mich ungleich mehr abgeholt. Und es ist auch eine Serie, die im Hier und Jetzt eine hohe Relevanz hat. Allerdings spielt die Serie Toxic Town nicht im Hier und Jetzt direkt, sondern es sind 4 Folgen, die jeweils in einem Zeitabschnitt von den 90ern bis hier angesiedelt sind und einen der größten Umweltskandale Großbritanniens thematisieren. Und zwar handelt es sich um die Geschichte der Mütter von Corby, so heißt die Stadt, die dort in den 90ern dadurch, dass sie verunreinigtes Wasser zu sich genommen haben, mit Chemikalien von einer Stahlfabrik belastet, Kinder auf die Welt gebracht haben, die bestimmte Behinderungen bzw. verkrüppelte Gliedmaßen aufwiesen, und dementsprechend dann, indem sie realisiert haben, dass es eben durch diese Gifte zustande gekommen ist, juristisch in einer Art, sage ich mal, Aaron Brockovich-Story gegen die Verantwortlichen juristisch zu Felde gezogen sind. Toxic Town setzt dabei auf ein hauptsächlich Dreiergespann aus 3 Darstellerinnen, Jodie Whittaker, Amy Lou Wood und Claudia Jesse, die diese 3 Mütter spielen, die eben unterstützt von einem Anwalt, der gespielt wird von Rory Kinnear, dann gegen diese Verantwortlichen Corby vor Gericht ziehen und für ihr Recht eintreten. Und das wird eben erzählt in einer Art und Weise, die mich dann als großer Tschernobyl-Fan schon stellenweise in ihrer Drastik und in der dokumentarisch-fiktionalen quasi Aufarbeitung ja ziemlich, wie gesagt, an Tschernobyl erinnert haben. Und ich finde persönlich, dass es ein filmisches Denkmal geworden ist für die Leidtragenden und die Mutigen, die sich der Ungerechtigkeit entgegengestellt haben, dass dem ganzen echten Komplex mehr als gerecht wird. Es ist so eine klassische David gegen Goliath-Geschichte, vorgetragen in 4 Akten, und dementsprechend kann ich diese Serie auf jeden Fall allen empfehlen, die zum Beispiel auch Dopesick mochten im letzten Jahr oder vor inzwischen 2 Jahren, oder die eben an die 90er Jahre Julia Roberts Filmperformance von Aaron Brockovich gute Erinnerungen haben, denn da kommt es ziemlich gut ran, eben hier in dreifacher Weise mit den 3 Frauen, wobei prominenteste im Cast, sage ich mal, Jodie Whittaker schon die heimliche Hauptdarstellerin ist. Dann sind noch Leute wie Joe Dempsey und Robert Carlyle mit im Cast, die das Ganze nochmal aufwerten. Schaffen wurde die Serie von His Dark Materials Showrunner Jack Thorne, der hier wirklich ein wahnsinniges Fingerspitzengefühl in Sachen spannender Inszenierung an den Tag legt, hat auch immer wieder richtig starke Songs, die sich in der Filmmusik in den Vordergrund spielen und die Stimmung nochmal zusätzlich verstärken und nicht eben konterkarieren. Das Ganze ist dann, wie gesagt, erst eine ziemlich tragische Familiengeschichte mit Schicksalen, die unter die Haut gehen. Es ist dann aber auch ein Gerichtsdrama, und am Ende gibt es eine wirklich starke Auflösung, die dem Ganzen, ja, filmisch eben ein Denkmal setzt. Eine absolute Empfehlung meinerseits. Und ich denke, das ist auch eine Serie, die am Ende des Jahres in vielen Bestenlisten auftauchen kann, wenn man denn ein Faible für diese Art von wahren Begebenheiten hat. Und die dritte Serie, die ich euch mitgebracht habe, ist ebenfalls eine englische Produktion. Die Serie heißt A Thousand Blows und ist jetzt seit der vergangenen Woche mit den 6 Folgen der ersten Staffel bei Disney Plus zur Verfügung. Es ist eine Produktion von Peaky Blinders Schöpfer Steven Knight, basiert ebenfalls auf wahren Begebenheiten lose und handelt von einer Geschichte, die in den 1880er Jahren in Londoner East End angesiedelt ist, wo der aus Jamaika stammende Hezekiah Moskau in die kriminelle Unterwelt der Boxszene hineingezogen wird und dort lernt er Mary Carr kennen, die Anführerin der Frauenbande 40 Elephants, und wird dort eben dann peu à peu in diese Unterwelt hineingezogen. Und das Ganze spielt eben in diesem Boxermilieu. Das heißt, es geht auch hier handfest zur Sache. Es gibt Boxkämpfe in diesem ja an Stephen Knight typischen Ende des 19. Jahrhunderts Setting. Das Ganze ist nicht ganz so, sage ich mal, kultig auf den ersten Blick wie Peaky Blinders, aber es hat natürlich die unverkennbare Handschrift von Stephen Knight, vereint Elemente von Historienfilm und Sportfilm auf eine extrem packende Art und Weise. Dazu kommt dann auch diese ganze Geschichte mit diesen 40 Elephants und den politischen Intrigenspielen in dieser ja, Gegend. Wer ist alles dabei? Wir haben eben in der Hauptrolle des Hezekiah Moskau Malachi Kirby, ein eher unbekannter Darsteller noch, aber einen bleibenden Eindruck hinterlässt er auf jeden Fall. Wir haben Stephen Graham, der einen Boxer spielt, obwohl er nur 1,68 groß ist, wirklich ein Berserker und eine Erscheinung. Und der hier sich wirklich für diese Rolle extrem aufgepumpt hat und absolut überzeugend ist. Und in der Rolle der Mary Carr ist Aaron Doherty dabei, die mir auch eine sehr überzeugende Performance abliefert und mich wirklich in mehreren Szenen umgehauen hat. Die Serie ist jetzt mit 6 Folgen am Anfang erstmal relativ schnell wegzuschauen. Allerdings war schon vor Start bekannt, dass es eine zweite Staffel geben wird, nochmal 6 Folgen lang, die vermutlich dann in so einem Jahr kommen wird. Und das Blöde in dem Fall ist, das wurde quasi 2 Staffelhälften gedreht und das hat wiederum zur Folge, dass im Gegensatz zu den anderen beiden Serien, die ich euch heute schon vorgestellt habe, die jeweils Miniserien sind, hier nach dem Ende der 6. Folge das Ende eben nicht erreicht ist und eher ein Cliffhanger wartet, sogar angeschlossen von einem Trailer schon für die zweite Staffelhälfte oder die eben zweite Staffel dann, die im nächsten Jahr kommt und wir eben jetzt vertröstet werden, hierauf weiter zu warten. Ich denke mal, dass vielleicht, wenn das schon abgedreht ist, nicht ein ganzes Jahr ins Land ziehen wird, bis es hier weitergeht. Aber man weiß es nie und mit Post-Production etc. kann es dann doch sein, dass wir bis zum nächsten Jahr dann den Cliffhanger aufgelöst bekommen und wissen, wie es hier weitergeht. Und die Serie hat mir wirklich so viel Spaß gemacht, dass ich jetzt schon ganz ungeduldig warte, bis diese Fortsetzung dann kommt. Und ich hoffe, dass ja, dass dieses Level dann aufrechthalten kann. Die Serie hat ein paar logische Löcher, aber das haben die Stoffe von Steven Knight ja regelmäßig und das ist mehr oder weniger eigentlich immer so ein Moodpiece, so ein bisschen eine Kombination aus Stimmungsfänger und Spannungsaufbau, was der Steven Knight eben seit jeher so famos macht mit seiner Art und Weise, sich historischen Stoffen zu widmen. Und wie gesagt, hier ist dann auch noch dieser Sportaspekt, der so ein bisschen an die ja, Serie Warrior erinnert, mit dem Bruce Lee-Setting in San Francisco, in dann doch ein paar Jahrzehnten später, glaube ich, wo die spielt. Aber in Sachen Härte und Wucht, man kann die immer wieder mal mithalten, in Sachen Choreografie der Action-Szene nicht ganz. Aber wie gesagt, Peaky Blinders-Fans und Warrior-Fans dürfen hier getrost reinschauen. Und jetzt ist die Frage, Flo, dürfen unsere Zuhörer auch bei Douglas is Cancelled reinschauen oder würdest du von dieser Arte-Produktion tatsächlich abraten?
Hallo lieber Jan, genau, diese Frage werde ich in den kommenden Minuten versuchen zu beantworten, aber so viel schon mal vorweg. Douglas is cancelled ist der beste Beweis dafür, dass es sich manchmal doch lohnt, fernab der üblichen verdächtigen Streaming-Anbieter wie Netflix, Prime, Disney Plus und Co. die Augen offen zu halten. Denn Douglas is cancelled läuft nämlich in der Arte Mediathek und hat es nach mehr als einem halben Jahr nun auch endlich zu uns nach Deutschland geschafft. Denn bereits im Juni 2024 feierte diese vierteilige britische Serie Premiere beim britischen öffentlich-rechtlichen Sender ITV1. Ja, und in Douglas is Cancelled geht es um den TV-Moderator Douglas Bellows, der hier von Hugh Bonneville, den Serienfans wahrscheinlich vor allem als Earl von Grantham aus Downton Abbey kennen, verkörpert wird und der eines Tages aufgrund eines Witzes, den er auf einer privaten Feier erzählt haben soll, einen waschechten Internet-Shitstorm abbekommt. Ja, und dies ist, sage ich mal, das Grundfundament der Story in dieser Serie, über die man ansonsten eigentlich so wenig wie möglich wissen sollte. Denn im Verlauf der Serie bekommen wir dann auch die Geschichte von Douglas' Mitmoderatorin Madeline, die hier von einer unfassbar guten Karen Gillan gespielt wird, mit. Denn Douglas war über die Jahre eine Art, ja, Mentor von Madeline, kann man sagen. Sie hat sich immer mehr in dem hart umkämpften Business bewiesen und ja, ist da auch trotz aller Widrigkeiten ein Star in dem, was sie tut, geworden. Also gemeinsam mit Douglas ziert sie Werbeplakate, Litfaßsäulen und Touribusse in ganz London. Und man mag es vielleicht schon ein bisschen so erahnen, Douglas is Cancelled nimmt sich ja vor allem die Themen Machtmissbrauch, MeToo, Cancel Culture und so weiter vor, macht dies aber, und das kann ich schon mal sagen, so geschickt, dass die Serie es dann doch schafft, einige Überraschungen parat zu haben. Und auch deswegen möchte ich inhaltlich jetzt gar nicht mehr so viel verraten, sondern euch tatsächlich nur auf den Weg mitgeben, schaut euch diese Serie an, sie ist absolut fantastisch. Das Drehbuch stammt von keinem geringeren als Stephen Moffat, einem der renommiertesten Serienautoren, ja, UKs. Er war ja nicht nur an der Entwicklung des Konzepts für die ja von vielen doch sehr geschätzten BBC-Produktion Sherlock tätig, sondern war zeitweise auch Showrunner bei Doctor Who und Autor der dreiteiligen Dracula-Miniserie von 2020, die übrigens auch ein Blick wert ist. Ja, und mit Douglas is Cancelled gelingt Moffat sowie auch Regisseur Ben Palmer eine grandiose, originelle, manchmal lustige Serie, die es eben schafft, diese ja doch sehr hochbrisanten und fast schon tagesaktuellen Themen mit sehr, 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 sehr scharfer Beobachtungsgabe und cleverer Inszenierung auf die Beine zu stellen. Vielleicht mal so ein kleines Beispiel. Die dritte der vier Episoden ist zum Beispiel ein absolut hervorragendes, aber auch durch die Bank weg unangenehmes Kammerspiel in einem Hotelzimmer, welches bei mir vor allem dazu geführt hat, dass Karen Gillan, die ich ja eben schon erwähnt habe, die absolute Königin dieser Serie ist. Aber, das muss man auch sagen, die anderen Figuren können dann in dieser, ja, als Dramedy getarnten Abrechnung mit allen, und die Betonung liegt wirklich auf allen Männern, also nicht nur denen, die erwiesenermaßen Arschlöcher sind, absolut überzeugen. Und dabei, und das muss ich final auch noch sagen, schafft es die Serie in ihren vier Episoden bei all ihren Themen zwar entlarvend zu sein, dabei aber keinesfalls, wie es dann ja viele dann doch vielleicht auch den Fehler machen, mit erhobenem Zeigefinger daherzukommen. Also, nochmal der Appell an euch, schaut unbedingt in Douglas is Cancelled rein. Die vier Episoden, 35 bis, ich glaube, ja, roundabout 45 Minuten, gibt es seit wann? Ich glaube, seit Anfang März in der Arte Mediathek zu sehen, und ich glaube, jetzt am 8. März läuft die Serie dann auch im linearen Fernseher. Ja, also von mir eine ganz, ganz klare Empfehlung für diese Serie. Und ich muss schon sagen, ich habe jetzt natürlich nicht so viel gesehen wie Jan, aber die hat jetzt bei mir auf jeden Fall schon echt die Latte sehr, 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 sehr hochgelegt für den Rest des Jahres. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Serie auch am Ende des Jahres bei mir in meinen Top-Listen vertreten ist. Hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, nochmal eindringlich an euch, guckt euch diese Serie an. Und ja, damit verabschiede ich mich auch schon an dieser Stelle und freue mich auch schon auf nächste Woche. Danke auch nochmal an den lieben Jan für seine Serienvorstellung. Und damit sage ich Tschüss und bis bald.